Johannes Evangelium, Kapitel 18, Verse 12, 27, hört das Wort Gottes. Die Truppe nun und ihre Befehlshaber und die Diener der Juden ergriffen Jesus und banden ihn. Und sie führten ihn zuerst ab zu Hannas, denn er war der Schwiegervater des Kaiaphas, welcher in jenem Jahr Hohepriester war. Das war der Kaiaphas, der den Juden geraten hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk umkomme. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger, dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger hinaus, der mit dem Hohepriester bekannt war, und redete mit der Türhüterin, führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die die Tür hütete, zu Petrus: Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Petrus spricht: Ich bin's nicht. Stand aber die Knechte und Diener um ein Kohlefeuer, das sie gemacht hatten, denn es war kalt, und wärmten sich. Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach: Antwortest du so dem Hohepriester? Jesus erwiderte ihm: Habe ich Unrecht geredet? So beweise, was daran Unrecht war. Habe ich aber gerecht geredet? Was schlägst du mich? Annas hatte ihn nämlich gebunden, zum Hohepriester Kaiaphas gesandt. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist nicht auch du einer seiner Jünger? Er leugnete und sprach: Ich bin's nicht. Da sagte einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus nochmals, und sogleich kehrte der Hahn. Lass uns beten. Herrlicher Vater, wir danken dir für dein Wort. Herr, du hast uns dein Wort offenbart. Du hast uns die Gnade geschenkt, dass wir dein Wort in unserer Sprache lesen können. Herr, wir bitten nun, dass du uns auch deinen Geist gibst, damit wir dein Wort verstehen und damit dein Wort... Wir haben ja letzte Woche schon angefangen, die Passionsgeschichte zu beginnen, zu betrachten. Die Passionsgeschichte heißt Passionsgeschichte seit wahrscheinlich 2000 Jahren. Das ist ein lateinischer Begriff. Und es bezeichnet im Prinzip in der Bibel die Geschichte von der Gefangennahme Jesu bis zu seiner Kreuzigung und seinem Tod. Wir können sogar sagen, bis zu seiner Grablegung. In den Versen zuvor sehen wir, wie Judas mit einer Menschenmenge, die er zusammengetrommelt hat, kommt, um Jesus festzunehmen. Judas hat eine Truppe von Soldaten bekommen, römische Soldaten. Er hat die Diener der obersten Priester und Pharisäer bekommen und ist mit ihnen zum Garten Gethsemane gezogen, um Jesus festzunehmen. Und dort haben wir gesehen, wie sich Jesus dieser Menge von Menschen stellt, wie er sich freiwillig opfert, damit seine Jünger verschont bleiben. Vers 12, den wir hier lesen, ist im Prinzip der Übergang von der Geschichte, die wir letzte Woche betrachtet haben, zu der Geschichte heute. Hier lesen wir die Truppe, die Judas bekommen hatte, nun und die Befehlshaber und ihr Befehlshaber, Entschuldigung, und die Diener der Juden, also die Diener der Hohepriester und Pharisäer, ergriffen Jesus und banden ihn. Ich komme gleich auf diesen Vers zurück, wenn wir ihn genauer betrachten, doch es ist hilfreich für uns, wenn wir eine Sache zuerst verstehen, nämlich die Sache, dass Johannes uns zwei Geschichten parallel berichtet. Er berichtet uns zum einen die Geschichte des Verhörs Jesu, zum anderen berichtet er uns aber, wie Petrus mehrmals gefragt wird, ob er nicht ein Jünger Jesu ist. Und ich habe mich entschlossen, damit es für uns einfacher ist, dass wir die zwei Geschichten parallel betrachten. Wir betrachten zuerst die Geschichte Jesu und dann die Geschichte Petrus und wollen dann am Ende schauen, wie diese beiden Geschichten zusammenhängen. Das heißt, der erste Punkt wird sein, Jesus wird verhört. Der zweite Punkt wird sein, Petrus leugnet. Jesus wird verhört, Petrus leugnet. Lass uns also den ersten Punkt betrachten, Jesus wird verhört. Johannes sagt uns, dass die Truppe und ihre Befehlshaber und die Diener der Juden Jesus ergriffen und festnahmen. War also ein Gemeinschaftswerk in gewisser Weise zwischen den römischen Truppen und den Juden. Und so wie Johannes uns das beschreibt, schien es alle wirklich darauf angelegt haben, Jesus festzunehmen. Was verständlich ist, denn Jesus war derjenige, der nur gesagt hat, ich bin's. Alle sind umgefallen. Und genau das ist eigentlich das Interessante an der ganzen Sache. Jesus hatte die Allmacht gehabt, mit nur zwei Worten alle zum Fall zu bringen. Alle sind zurückgewichen und umgefallen. Und jetzt ist Jesus passiv. Er macht nichts, er steht da und lässt sich festnehmen. Was ist aus dem mächtigen Herrn geworden? Was ist aus Christus geworden? Ist Christus nicht stärker? Hat Christus nicht mehr Macht? Sollte er sich nicht eigentlich verteidigen? Wäre das nicht das Richtige gewesen? Jesus zeigt hier nicht nur seine Demut, wie wir es letzte Woche schon betrachtet haben. Er sagt, er zeigt auch, dass er das tut, was er tun muss. Letzte Woche hat er schon gesagt, dass er den Kelch trinken muss, den ihm der Vater gegeben hat. Er zeigt hier, dass er freiwillig den Weg geht, der gegangen werden muss. Jesus leistet an keiner Stelle Widerstand. Jesus ist bereit, das zu tun, was er tun muss. Er geht einfach mit. Und dann lesen wir weiter, dass Jesus in das Haus des Hannas gebracht wird. Das ist die nächste Verwunderung, die nächste Frage, die wir uns stellen sollten. Irgendwie fangen doch hier Unstimmigkeiten an. Was hat Jesus im Haus des Hannas zu suchen? Wir werden in den kommenden Wochen, wenn wir die restlichen Prozesse Jesu betrachten, noch mehr Unstimmigkeiten und Ungerechtigkeiten sehen. Und Johannes ist interessanterweise der Einzige, der uns berichtet, dass Jesus in dieses Haus des Hannas gebracht wird. Aber er will uns was deutlich machen. Er kommentiert nämlich, dass er der Schwiegervater des Hohepriesters Kaiaphas war. Und ich glaube nicht, dass Johannes das als eine unbedeutende Randbemerkung bringt. Ich glaube, für Johannes ist ein wichtiges Detail, was er bringt. Scheint nämlich, wenn man den Ablauf anschaut, dass Hannas eigentlich mehr oder weniger das Sagen hatte, wie was abläuft. Er derjenige ist, der das Sagen hatte. Das ist natürlich Spekulation. Aber warum sonst sollte man Jesus zuerst zu ihm bringen, obwohl er doch von den Hohepriester geführt werden muss? Und warum bestimmt dann Hannas, wie Jesus zum Hohepriester gebracht werden soll? In der Geschichte wissen wir Folgendes, dass eigentlich die Priester im Alten Testament auf Lebenszeiten, die Hohepriester wurden auf Lebenszeiten eingesetzt, bis sie starben. Aber manchmal gefiel das der römischen Besatzungsmacht nicht so. Und da sie die eigentliche Macht hatten, haben sie manchmal entschlossen, hohe Priester abzusetzen. Und das Interessante ist, als Kaiaphas später abgesetzt wird von den Römern, ratet mal, wer der neue hohe Priester wird? Der Sohn Hannas wird auf einmal hohe Priester. Das berichtet uns zumindest Josephus, einer der zuverlässigsten Geschichtsschreibungen. Und das lässt uns nicht nur über die Rolle von Hannas spekulieren, das lässt uns eigentlich ziemlich deutlich sagen, dass er derjenige war, der mehr oder weniger über den Hohepriester bestimmt hat. Und der wahrscheinlich auch hatte sagen können, wenn du nicht das machst, was ich will, kann ich mit der römischen Besatzung schon dafür sorgen, dass du nicht mehr Hohepriester bist. Wir sehen hier schon, dass der Prozess, der Jesus bevorsteht, nicht so abläuft, wie er hätte ablaufen sollen. Eigentlich im Hintergrund jemand anders die Fäden zieht, anders, der alles lenkt. Und da macht Johannes noch einen Kommentar in Vers 14. Er schreibt, das war Kaiaphas, also jetzt geht es um den Hohepriester, der den Juden geraten hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk umkomme. Ihr erinnert euch vielleicht an Kapitel 11. Ich weiß, es liegt Monate zurück. Aber Jesus war in Jerusalem und die Hohepriester und Pharisäer haben beraten, was können wir machen, um ihn loszuwerden. Und Kaiaphas ist aufgestanden und hatte gesagt, und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Und Johannes sagt uns in dem Abschnitt, dass er nicht aus sich selbst redet. Kaiaphas wusste gar nicht, worauf er prophezeit, was er voraussagt. Und dennoch hat er das vorausgesagt, was jetzt eintritt. Interessant, der Kommentar, den Johannes in Kapitel 11 gibt, zeigt sich jetzt wieder. Kaiaphas weiß eigentlich nicht, was er tut. Er weiß auch nicht, was er mit Jesus wirklich tun soll. Was wir sehen, ist ein Hohepriester, der seine Macht missbraucht, der dabei das Gesetz Gottes bricht. Lass uns also anschauen, wie dieses Verhör von Jesus, wie dieses Verhör abgelaufen ist. In Vers 24 sagt uns Johannes, dass Hannas Jesus zum Hohepriester, also Kaiaphas, hat bringen lassen und dort wird Jesus verhört. Der Hohepriester befragt nun Jesus über seine Jünger und über seine Lehren. Das ist alles, was uns Johannes berichtet über die Fragen, die Kaiaphas gestellt hat. Bei einer Frage kann man generell nichts voraussetzen. Wenn wir ehrlich sind, hatte Jesus schon einen gewissen Einfluss im Volk und hat auch für, wenn wir rein objektiv betrachten, für gewisse Unruhen gesorgt. Da waren die, die ihm gefolgt sind, die seine Lehren vertreten haben, die alles aufgegeben haben und dann waren dort die, die ihn gehasst haben, die ihn loswerden wollen. Und ich gehe fast davon aus, dass Jesus in Jerusalem, wenn Jesus in Jerusalem war, das Gesprächsthema Nummer 1 war. Die Leute sind zu ihm hingeströmt, die Leute haben Kranke zu ihm gebracht. Jesus ist nur irgendwo langgelaufen und die Leute wussten, das ist Jesus, haben gerufen, Herr und Meister, heile mich, rette mich. Jesus war bekannt. Und jeder hatte wahrscheinlich schon mal von ihm und wenn nicht sogar von ihm direkt predigen und lehren gehört. Viele werden ihn schon mal predigen gehört haben. Weil das sagt Jesus selbst. Ich habe in den Synagogen und im Tempel öffentlich gelehrt. Warum sollte ihm der Hohepriester diese Frage nicht stellen? Die Frage ist an und für sich nicht das Problem. Es scheint eher das Problem zu sein, wie sie mit Jesus umgehen. Stellen Jesus diese Frage, aber er muss sich gefesselt vor dem Hohepriester rechtfertigen. Jesus, der eigentlich unschuldig ist, gab nie einen Grund, Jesus zu fesseln. Ich meine, er ist freiwillig mit den Soldaten mitgegangen. Er hat nie irgendjemanden zur Revolte aufgerufen. Er hat nie wirklich etwas gemacht, was dem Gesetz widerspricht. Dort muss er sich jetzt gefesselt verteidigen. Und seine Verteidigung ist interessanterweise in Übereinstimmung mit dem Gesetz, während der Umgang mit ihm nicht dem Gesetz widerspricht. Jesus antwortet dem Hohepriester, ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe stets in den Synagogen und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Natürlich hat Jesus auch privat gelehrt. Jesus hat manches seinen Jüngern tiefer erklärt, als er der Volksmenge erklärt hat. Jesus hat den Jüngern die Gleichnisse teilweise ausgelegt. Aber was Jesus hier sagt, wenn er sagt, ich habe nichts im Verborgenen geredet, ist, dass er seinen Jüngern im Verborgenen keine geheimen Lehren verbreitet hat. Er hat ihnen nichts anderes gelehrt, was er nicht auch öffentlich gelehrt hat. Jesus hat immer das Gleiche gelehrt, immer die gleichen Aussagen gemacht. Stattdessen sagt Jesus, meine Lehren sind bekannt. Anstatt mich zu fragen, fragt das Volk. Warum antwortet Jesus so? Wir könnten sagen, es ist eine provokante Antwort. Wir jemanden eine direkte Frage stellen und er uns so eine ausschweifende, ummalende Antwort gibt, dann sind wir vielleicht auch manchmal genervt. Aber Jesus sagt das, um entsprechend dem Gesetz zu handeln. Das Gesetz fordert 2 bis 3 Zeugen für eine Aussage. Das Verhör, was sie hier mit Jesus machen, ist sowieso nicht rechtens. Alle, die Hohepriester und Pharisäer, die versammelt sind im Hauf des Hohepriesters, die hören ihn alleine, ohne Zeugen. Das war gegen das Gesetz. Wo ist sein 2. Zeuge? Wo ist sein 3. Zeuge? Jesus sagt also, bevor sie ihn allein verhören und ihm dann unterstellen können, er hätte etwas Falsches gelehrt, sagt Jesus, befragt meine Zeugen. Das Volk, das gesamte Volk ist mein Zeuge. Das ganze Volk kann bestätigen, was ich gelehrt habe. Jesus hat in den Synagogen und in den Tempel gepredigt. Das ganze Volk wusste, was er gesagt hat. Im Prinzip sagt Jesus auch, ihr wisst, ihr seid meine Zeugen. Ihr habt mich im Tempel gehört, mehrmals. Mindestens, wenn wir es ausrechnen, 9-mal, weil er 3-mal im Jahr nach Jerusalem gekommen ist, um im Tempel zu predigen. Wenn sich die Priester gegen Jesus stellen und ihn anklagen, machen die Priester sich selbst schuldig, ein falscher Zeuge zu sein und ein falsches Zeugnis abzulegen. Und damit brechen sie das Gesetz. Als nun Jesus diese Antwort gegeben hat, lesen wir, indem er ihnen also klar gemacht hat, was sie eigentlich machen. Ich bin der Unschuldige hier. Ich habe die Zeugen, die mir bestätigen, dass ich nichts Falsches gelehrt habe. Die Antwort gibt, heißt es, als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach, antwortest du so dem Hohepriester? Wir wissen nicht genau, warum er Jesus ins Gesicht geschlagen hat. Es gibt wahrscheinlich die Möglichkeit, dass man es gemacht hat, wenn jemand eine falsche Aussage gemacht hat oder sich respektlos verhalten hat. Vielleicht herrscht auch einfach nur die Erwartung, dass Jesus jetzt einfach sagt, was er Falsches gelehrt hat. Aber er tut's nicht, weil man sich nicht der Ungerechtigkeit, die herrscht, hingibt. Was wir nicht wissen, ist, warum der Diener Jesus ins Gesicht geschlagen haben. Aber was wir wissen, ist, dass es falsch war, was der Diener gemacht hat. Wir wissen, dass der Diener hier wieder ungerecht gehandelt hat. Jesus sagt, habe ich Unrecht geredet, so beweise das. Beweise, was daran Unrecht war. Habe ich aber gerecht geredet, was schlägst du mich? Indirekt sagt Jesus hier, warum schlägst du mich? Du hast überhaupt keinen Grund, mich zu schlagen. Die Antwort, die ich gegeben habe, war nicht respektlos und sie war nicht falsch. Wir sehen hier also, dass die Zurechtweisung, die Jesus erhalten hat, ungerecht war. Wie der gesamte Prozess, wie der Prozess auch in den nächsten Wochen, wenn wir ihn betrachten, ungerecht war. Die Art, wie Jesus abgeführt wurde und zum Hohepriester gebracht wurde, war schon unangemessen. Für eine einzige Person mit einer Legion, mit einer Truppe von Römern zu kommen und alle Diener der Priester und Pharisäer zusammenzutrommeln, ist unangemessen. Niemals war Jesus in seinem Leben eine Gefahr. Und dennoch wurde er gefesselt und in Fesseln vor ein Gericht gestellt. Ihm wurde es nicht ermöglicht, Zeugen aufzurufen. Diejenigen, die seine Lehren gehört haben, tun, als wüssten sie nicht, was Jesus gesagt hat. Beziehungsweise sie unterstellen ihm, dass er geheim etwas anderes gelehrt hätte. Was wir sehen ist, dass Jesus hier zu Unrecht leidet. Jesus wird hier zu Unrecht zu jemandem gemacht, der er nicht ist. Was wird er weiter tun, bis er am Kreuz stirbt. Bis er am Kreuz stirbt, wird er zu Unrecht leiden. Das zeigt uns letzten Endes, wie sehr Jesus gelitten hat. Wir alle wissen, dass man mit den Konsequenzen leben muss. Wenn man was Falsches tut, muss man mit den Konsequenzen leben. David wusste das. Als David Ehebruch mit Bathseba begangen hat, wusste er, ich komme nicht drum rum, dass der erstgeborene Sohn aus dieser Beziehung sterben wird. Das ist die Strafe Gottes. Damit muss ich leben. Und David wusste auch, dass das Schwert nicht mehr von seinem Haus weichen musste. Ab diesem Tag hatte David keinen Frieden mehr. Das war die Konsequenz, mit der er leben musste. Ich erinnere mich, dass ich in der Schule mal nachsitzen musste, weil der Lehrer folgende Ansage gemacht hatte. Den Nächsten, den ich dabei erwische, der wie er mit seinem Nachbarn redet, muss nachsitzen. Und ich war der Glückliche, den der Lehrer als Nächstes erwischt hat. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bilde mir immer noch ein. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass ich meinen Nachbarn nur nach einem Stift gefragt habe, aber es kann auch nicht gewesen sein. Und ich habe mich natürlich nicht gefreut, dass ich nachsitzen musste, aber ich wurde schon immer so erzogen, dass ich, wenn ich die Strafe bekomme, dann muss ich mit der Strafe leben und dann musste ich nachsitzen. Aber es ist schlimmer, wenn man eine Strafe erhält, obwohl man genau weiß, man ist unschuldig. Und selbst das passiert dem einen oder anderen Schüler, dass er zu Unrecht bestraft wird, gerade wenn Lehrer ihre Freude an Gruppenbestrafungen hatten, bei uns zumindest, dann durfte die ganze Klasse nicht in die Pause, weil irgendjemand während der Stunde Blödsinn gemacht hatte. Und wir alle hassen das, wenn uns sowas unterstellt wird oder wenn wir bestraft werden für Dinge, die wir nicht getan haben. Wie viel mehr muss es für Christus Leid gewesen sein, bestraft zu werden und zu leiden für Dinge, die er nie getan hat. Angeschuldigt zu werden für Dinge, die er nie geleistet hat. Und dennoch wird er wie ein Schwerverbrecher behandelt. Ich habe keinen Beweis dafür, aber ich könnte fast vermuten, er wurde schlimmer behandelt als die zwei Verbrecher, die rechts und links von ihm gekreuzigt wurden, obwohl Jesus bereit war, den Weg zu gehen. Finden wir vielleicht in diesem Bericht über Jesu Verhör keine direkte Anwendung für uns. Dennoch glaube ich, ist es eine direkte Anwendung für uns, nämlich, dass Jesus gelitten hat. Wenn wir über Anwendung reden, dann wollen wir auf diese praktischen haben, diese Dinge, die wir greifen können und sagen können, das setze ich jetzt in meinem Alltag um. Aber die Anwendungen im Evangelium sind oft Evangelium selbst. Manchmal sind die Anwendungen keine, gehe hin und tue das, sondern manchmal sind die Anwendungen, glaube, sei dankbar. Und die Anwendung hier ist, dass Christus gelitten hat, zum einen wegen der Freude, die vor ihm liegt, wie uns Paulus im Philipperbrief sagt. Die Freude war natürlich nicht am Kreuz zu sterben, sondern die Freude war, dass er zurück zu seinem Vater geht und dass er in die Herrlichkeit zurückgeht. Doch Jesus litt auch für uns. Und das ist die eigentliche Anwendung hier, dass Jesus alles das freiwillig mit sich hat machen lassen. Er hat sich freiwillig festnehmen lassen. Er ist freiwillig mit zum Hohepriester gegangen, hat sich verhören lassen, damit das Alte Testament erfüllt wird, damit der Messias des Volkes offenbar wird, damit er der Messias des Volkes werden konnte. Das ist die Anwendung. Jesus litt, um uns zu erlösen. Das Erlösungswerk beginnt nicht am Kreuz. Sein ganzes Leben war ein Leiden. Sein ganzes Leben und Leiden war sein Erlösungswerk. Jesus' Leiden ist letztendlich ein Teil seines Erlösungswerks. Wir haben also gesehen, wie Jesus verhört wurde und wie das uns zum Nutzen wurde. Dass Jesus sich freiwillig hat dem allen hingegeben. Freiwillig, aber nicht in Schwäche. Er hat die Antworten gegeben, die er geben musste im Zug des Gesetzes. Er hat das ungerechte Spiel, was mit ihm gespielt worden ist, nicht mitgespielt. Und das werden wir in den nächsten Wochen noch weitersehen. Er hat sich als einziger in dem ganzen Leidensprozess als der Gerechte erwiesen, während alle anderen das Gesetz Gottes brechen. Alle außer Jesus waren diejenigen, die das Gesetz gebrochen haben. Er war der einzige Gerechte. Doch Johannes berichtet uns nicht nur den Verhör Jesu, sondern er berichtet uns auch die Geschichte des Petrus parallel. Das ist der zweite Punkt. Petrus leugnet. Während Jesus abgeführt wird und zum Hohepriester gebracht wird, lesen wir von Petrus. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger, dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger hinaus, der mit dem Hohepriester bekannt war und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Wir wissen nicht, wer der Jünger war, dieser andere Jünger. Manche Leute spekulieren, dass es vielleicht Johannes selbst war, denn Johannes nennt sich nie beim Namen im Johannesevangelium. Aber es gibt keine Anhaltspunkte, dass es Johannes sein könnte. Erstens, Johannes nennt sich immer selbst den Jünger, den Jesus liebte. Zweitens war Johannes ein Fisherman aus Galiläa, ein Fischer, der höchstwahrscheinlich keine Kontakte irgendwie zum Hohepriester hatte, keine wirklichen Beziehungen zum Hohepriester hatte. Das Wahrscheinlichste ist, dass es noch nicht mal einer der 12 Apostel war, sondern dass es einfach einer war, der Jesu Lehren gefolgt ist. Vielleicht sogar ein Jünger, der gar nicht mit Jesus umhergereist ist, der ihm nicht gefolgt ist, sondern der einfach in Jerusalem gelebt hat. Der den Hohepriester kannte, der Beziehungen zum Hohepriester hatte, der aus dem Geschlecht Levis kam vielleicht sogar, der ein- und ausgehen konnte beim Hohepriester. Aber unabhängig davon lesen wir, dass dieser unbekannte Jünger und Petrus Jesus folgen. Als Jesus weggeführt wird, wir wissen, Jesus wird zuerst zu Hannas gebracht. Vielleicht haben die zwei sich das aus der Ferne angeschaut und haben gesehen, was passiert. Doch dann, als Jesus zu Kaiaphas gebracht wird, ging dieser unbekannte Jünger mit Jesus zusammen. Es klingt fast so, als ob er neben Jesu lief oder hinter Jesu, direkt mit in den Hof hinein. Er konnte einfach so einziehen, denn er war mit dem Hohepriester bekannt. Und Petrus bleibt vor der Tür stehen. Er hatte keine Chance, in diesen Hof zu kommen. Es war eine exklusive Gesellschaft, wenn man so will. Doch der andere Jünger redet mit der Magd, überredet diese Magd, die die Tür hütet, dass Petrus mit rein kann. Und Petrus kommt mit in den Hof. Doch damit beginnt letzten Endes das Problem für Petrus. Da spricht die Magd, die die Tür hütete, zu Petrus: Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Man spürt hier fast schon die Abneigung gegen Jesus in ihren Worten. Ein Jünger dieses Menschen. Sie haben nicht mehr gesagt, Menschen aus Nazareth oder von Jesus aus Nazareth, sondern dieses Menschen. Die Art und Weise, wie die Frau es hier formuliert, beinhaltet im Prinzip schon Abneigung gegenüber Jesus. Ihr kennt es vielleicht, wenn man eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht bekommt und die ist manchmal so geschrieben, dass man nicht ganz weiß, meint die Person das jetzt? Ist sie jetzt böse auf mich oder nicht? Aber das ist hier ziemlich deutlich, was die Frau meinte. Das ist kein Satz, der irgendwie in der Schwebe hängt. Das ist ein Satz, der ziemlich deutlich Abneigung zum Ausdruck bringt. Ein Jünger dieses Menschen. Stand anscheinend voll hinter dem, was der Hohepriester machte. Sie war wahrscheinlich eine von denen, die wirklich davon überzeugt war, dass dieser Mensch, Jesus Christus, endlich umgebracht werden muss. Die Magd bringt hier also die Abneigung Jesu entgegen und sie bringt sie Petrus entgegen. Petrus muss diese Abneigung gespürt haben und Petrus ist auf einmal damit konfrontiert. Jetzt sah es nur so aus, als wollte er eigentlich wissen, was mit seinem Herrn und Meister geschieht. Ein Anliegen, was berechtigt ist. Jesus, derjenige, der dich 3 Jahre lang geprägt hat, warum solltest du ihm nicht folgen und schauen, was jetzt mit ihm passiert? Plötzlich wird Petrus fast schon aus dem Nichts mit der Frage konfrontiert, bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Was war Petrus' Antwort? Die Antwort lautete, ich bin's nicht. Petrus leugnet, dass er ein Jünger Jesu ist. Die Antwort schockt uns vielleicht gar nicht mehr, weil wir die Geschichte schon kennen. Wir wissen aus fast allen der 4 Evangelien, dass Petrus leugnet. Doch sie sollte uns schocken. Bis zu dem Punkt sah es nicht so aus, als würde Petrus Jesus leugnen. Bis zu dem Punkt sah es sogar aus, als ob wäre Petrus einer der Mutigen gewesen, die Jesus folgen. Einer derjenigen, die sich nicht in Angst zerstreut haben, sondern einer derjenigen, die wussten, ich muss wissen, was mit Jesus passiert. Ich folge ihm bis in den Hof des Hohepriesters. So, was sich jetzt zeigt, ist, dass Petrus nicht so stark ist, wie er selbst gedacht hat. Dass er nicht die Kraft hat, die er dachte, die er hätte. Während Jesus nun vor dem Hohepriester steht und verhört wird, sucht sich Petrus eine Stelle, wo er bleiben kann, wo er sich aufwärmen kann. Die Stelle, die er findet, ist bei den Knechten und Dienern. Die haben sich ein Feuer gemacht, heißt aus Kohle, um sich aufzuwärmen. Die Nacht war wahrscheinlich kalt. Petrus versucht, Wärme zu finden. Er steht bei ihnen und wärmt sich. Und vielleicht war er selbst noch geschockt von dem, was gerade passiert ist, von dem, was er gerade auf die Frage geantwortet hat. Vielleicht hat er selbst noch gar nicht verarbeitet und dann auch noch, dass Jesus verhört wird. Und vielleicht hat er einfach nur sich gedacht, endlich habe ich ein warmes Feuer. Vielleicht war er einfach nur froh, dass er sich aufwärmen konnte. Und dann passiert, was passieren musste. Wir sind in Vers 25. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm, bist nicht auch du einer seiner Jünger? Petrus aber stand Feuer und wärmte sich. Petrus stand dort, wärmte sich. Die Leute fragen ihn, bist du nicht auch einer seiner Jünger? Vielleicht hat Petrus gerade ein bisschen beobachtet, was mit Jesus passiert. Vielleicht war das das Auffällige, dass er geschaut hat, was machen sie mit Jesus? Und während er gemütlich am Feuer stand, sich vielleicht von dem ersten Schock erholt hatte, sich aufgewärmt hat, spricht plötzlich einer der Knechte zu ihm, bist du nicht auch einer seiner Jünger? Schon wieder wollte jemand wissen, ob Petrus Jesus zusammenhängt. Petrus wollte nur wissen, was mit Jesus geschieht, doch sie wollten wissen, ist er auch einer von diesen Jüngern. Und man kann sich das fast bildlich vorstellen. Man steht um dieses Feuer rum und wie das so geschieht, ich weiß nicht, wie viel Lagerfeuer ihr schon miterlebt habt, aber man schaut irgendwann in die Runde. Man beobachtet die Leute. Diese Knechte werden umgeschaut, aber einer dieser Knechte wird vielleicht bei Petrus hängen geblieben sein und überlegt haben, kenne ich ihn? Auch einer der Diener des Priesters. Irgendwoher habe ich das Gesicht schon mal gesehen. Plötzlich geht ihm ein Licht auf. Natürlich habe ich ihn gesehen. Er ist einer von denen, der mit Jesus rumgereist ist. Er ist einer von denen, der jedes Jahr mit Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Und da bleibt die Frage nicht aus, bist du nicht auch einer seiner Jünger? Und alle anderen werden auf einmal Klick haben und sagen, ja, wir kennen ihn doch. Es muss einer der Jünger sein. Sie werden ihn gefragt haben. Und was ist Petrus? Antwort, ich bin's nicht. Johannes kommentiert sogar extra, dass Petrus es leugnet. Er streitet ab, dass er zu Jesus gehört, dass er einer seiner Jünger ist. Dann geht's weiter, da sagt einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht mit ihm, nicht im Garten bei ihm. Ihr erinnert euch vielleicht, letzte Woche, als Jesus festgenommen wurde, nahm Petrus sein Schwert und er schlug einem Knecht das Ohr ab. Und Johannes Kommentar war damals, dass es der Knecht des Hohepriesters war mit dem Namen Malchus. Und jetzt sagt uns Johannes, dass einer der Verwandten dieses Knechtes mit im Garten war, um Jesus festzunehmen, und Petrus gesehen hat. Er hat nicht einfach nur Petrus dort stehen sehen, wird sich schon daran erinnert haben, dass Petrus ihm das Ohr abgeschlagen hat. Ich meine, wenn wir irgendwo sind, jemand nimmt das Schwert und schlägt einem deiner Verwandten, deinem Bruder oder deinem Cousin oder deinem Cousin oder wem auch immer das Ohr ab, man erinnert sich an das Gesicht, der einem das Ohr abgeschlagen hat. Dieser Knecht des Hohepriesters erkannte Petrus definitiv und drängte ihn wieder und sagte, ich habe dich doch mit ihm gesehen, ich habe dich doch dort im Garten gesehen. Gerade, dass er nicht sagt, ich habe doch gesehen, wie du meinem Verwandten das Ohr abgeschlagen hast. Wieder ist die Reaktion des Petrus dieselbe, er leugnet es. Er streitet ab, dass er ein Jünger Jesu ist. Dann gibt uns Johannes einen kleinen, aber wichtigen Kommentar. Er sagt, sogleich krähte der Hahn. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass Petrus in dem Moment aus dem Hof lief. Weinend höchstwahrscheinlich, weil er sich schämte und verstanden hatte, dass er ohne Christus in sich selbst kraftlos ist. Jesus selbst hat ihm vorausgesagt, dass bevor der Hahn kräht, wird er seinen Meister dreimal verraten. Jesus hat ihm sogar vorausgesagt, dass es der Teufel ist, der ihn versuchen wird, von Christus wegzubringen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Teufel es dreimal geschafft. Der Teufel war erfolgreich und hat es geschafft, dass Petrus seinen Herrn und Meister dreimal verleugnet. Zugleich krähte der Hahn. Petrus leugnete seinen Meister. Er verleugnete, dass er Jesus nachfolgte. Er verleugnete, dass er Jesus kannte und dass er an Jesus glaubt. Lasst uns zum Schluss eine Frage stellen und beantworten, nämlich was haben diese zwei Geschichten miteinander zu tun, dass Johannes sie parallel erzählt. Alle anderen Evangelien berichten sie nacheinander, doch Johannes denkt, es ist wert, dass sie wirklich parallel beschrieben werden. Und ich denke, die Antwort auf die Frage ist folgende. Johannes zeigt uns die tiefe Dramatik des Ereignisses. Es ist nicht nur Jesu Gefangennahme, es ist auch nicht einfach nur sein Verhör, aber jetzt beginnen die Leute ihn zu verlassen. Zwei Jünger folgt. Und von diesen zwei war es nur einer, der zu dem engsten Kreis gehört. 12 Apostel. Die Stunde für Jesus wird immer dunkler. In Lukas 22, 60 und 61 lesen wir, und zugleich, während er noch redete, also während Petrus noch redete, krähte der Hahn und der Herr wandte sich um, sah aus. Das war zu dem Moment, als Petrus ihn dreimal verleugnet hat, nicht an einem komplett anderen Ort. Es war der gleiche Hof. Es war der gleiche Ort. Petrus hat mitbekommen, was mit Jesus geschieht. Petrus hat das Verhör mitbekommen. Jesus hat mitbekommen, was Petrus sagt. Und nicht, weil er der Sohn Gottes ist und allwissend war, sondern weil er es gehört hat, was Petrus gesagt hat. In dem Moment, als der Hahn kräht, dreht sich Jesus zu seinem Jünger um und sieht ihn an. In diesem Moment wird Petrus bewusst, was er gesagt. Im Moment, als Christus, wenn man so will, auf ihn zukommt. Er, sein Herrn und Meister. Ich denke, was Johannes wirklich versucht zu zeigen, ist, wie dunkel die Stunden für Jesus geworden sind. Die Dramatik zuspitzt. Erstens hat Jesus nicht nur gelitten, körperlich, sondern auch seelisch. Er hat auch seelisch gelitten für uns. Es war nicht nur ein körperliches Leid, es war auch ein Leid, dass Jesus sogar am Kreuz so weit war, obwohl wir wissen, dass er immer noch Gott war und dass der Vater ihn nie verlassen kann, weil er Vater und Sohn eins ist. Aber Jesus konnte aus ganzem Herzen sagen, mein Gott, warum hast du mich? Die Situation hat sich so sehr zugespitzt für Jesus, der am Kreuz sich verlassen von allem. Das Zweite, was wir sehen in dieser Geschichte, ist, dass Petrus nicht so stark ist, wie er geglaubt hat zu sein. Eine Lektion, die wir lernen müssen. Wir sind nicht so stark, wie wir oft denken, dass wir sind. Wir sind nicht die starken Jünger Jesu, die immer ihm treu sein können, aus unserer Kraft. Die immer dazu in der Lage sind, ihm nachzufolgen. Die, wenn wir darauf angesprochen sind, sofort sagen können, natürlich bin ich Christ, schlag mich. Keiner von uns ist stark genug. Interessanterweise die Nachfolger Christi, die am stärksten waren, waren die Frauen. waren die Frauen, die am Kreuz Jesus standen, Johannes, der anderen verlassen. Petrus hat Jesus verleugnet. Und was wir hier lernen, ist eine Lektion, die wir immer wieder uns bewusst machen müssen. Wir brauchen Christus, wir brauchen die Gnade und die Kraft Christi. Wir brauchen die Kraft Christi, dass er uns hält, dass er uns die Kraft und den Mut und die Stärke gibt, für ihn einzustehen. Und wir brauchen die Gnade, die wir in ein paar Wochen betrachten werden, Gnade Christi, mit der er uns vergibt, wenn wir gefallen sind. Das Wunderbare an der Geschichte ist, dass sie nicht hier endet. Sie endet weder am Kreuz mit Christi Tod, noch endet sie mit der Verleugnung Petri. Sie endet damit, dass Christus seinen Jünger sucht, Vergebung, Gnade schenkt. Lasst uns nicht so arrogant sein und denken, wir kriegen das hin. Lasst uns in Demut Herrn und Meister suchen.